Sie hören Let's Talk Why, der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre, in dem Christoph Engel und Alessandro Limentani dem Warum ihrer Gäste auf den Grund gehen. Heute zu Gast Matthias Hornschuh.
Lieber Matthias, du bezeichnest in deinem soeben erschienenen Buch Wir geben uns auf, alle schöpferisch Tätigen als WissensarbeiterInnen. Inwieweit hat eine schöpferische Tätigkeit mit Wissen zu tun, beziehungsweise ist Wissen eine Voraussetzung für schöpferische Tätigkeit?
Also fangen wir hinten an. Wissen ist zweifellos eine Voraussetzung für schöpferische Tätigkeit auf professionellem Niveau und das ist natürlich letzten Endes das Thema des Buchs. Also kleiner Exkurs, ich glaube nicht, dass wir auf eine Zukunft uns zubewegen, wo wir keine Kunst mehr haben werden, sondern die Frage, die im Raum steht, ist, wird es noch die Möglichkeit geben, Kunst professionell zu betreiben auf Erwerbsniveau? Mhm. Und das heißt auch auf einem entsprechenden Leistungsniveau, denn das bedingt sich zum Teil gegenseitig nicht immer, nicht ausnahmslos, aber eben doch in entscheidend vielen Fällen. Und insofern ist die Frage nach Erwerblichkeit, nach Professionalität in diesem Sinne erstmal richtungsweisend für meine Gedanken. Und wenn man das schaffen will, wenn man das leisten will, wird man in der Mehrheit der Fälle Wissen mitbringen müssen. Und dieses Wissen ist ein inkorporiertes Wissen, ein entkulturiertes Wissen, das heißt ein erlerntes Wissen aus den kulturellen Traditionen heraus. Das hat was mit den Codes zu tun, derer wir uns bedienen, das hat was mit den Formen zu tun, die wir auswählen, das hat was mit Ästhetiken zu tun, die man lernen und adaptieren muss. Und es hat was natürlich auch mit der Unterscheidung von sowas wie restringiertem und elaboriertem Code, also einer bestimmten Art von Exzellenz in seinem Ausdruck, der natürlich dann auch, so eine Exzellenz kann ja auch jemanden mal verlieren, weil dann jemand nicht mehr mitkommt. Und je nachdem, wo man unterwegs ist, ist das angemessen oder weniger angemessen. Ja? Aber sehr viele professionelle KünstlerInnen und AutorInnen gehören dazu, zeichnen sich dadurch aus, dass sie irgendetwas herausragend gut können. Und das ist eine Art von erworbenem Wissen, was nicht vom Himmel fällt. Und wir müssen eben gucken, dass wir uns nicht auf eine Welt weiter zu bewegen, und da sind wir schon ziemlich fortgeschritten, wo eigentlich nur noch Kinder wohlhabender Familien überhaupt künstlerischen Tätigkeiten nachgehen können, weil Vati und Mutti das halt bezahlen. Mhm. Ja, es muss in einem gesellschaftlichen Eigeninteresse sein, dass wir ein Innovationsklima herstellen, das dadurch entsteht, dass Menschen da sind, die Neues denken, Neues sagen, Neues ausdrücken. Und das lässt sich nicht trennen, ob wir da jetzt über Ingenieurskunst sprechen oder Gesangskunst oder Kompositionskunst oder fiktionale Romankunst. Das bedingt sich alles gegenseitig. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir Wissen voraussetzen müssen, Wissen tradieren müssen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass so betrachtet das künstlerische Schaffen zu einem kollektiven Wissen wird, was notwendig ist, um dann anschließend auch innovativ tätig sein zu können. Insofern beschreibe ich da auch nicht nur einen kulturellen Zusammenhang, sondern mir ist ganz wichtig, dass ich am Schluss das Ganze auch volkswirtschaftlich auflöse. Also wie soll denn eine Wissensgesellschaft wie unsere funktionieren, wenn wir Wissensarbeit geringschätzen oder sogar die Inzentivierung, das heißt die Anreizregulierung für Wissensarbeit einstellen? Und wir sind gerade dabei, das zu tun.
Siehst du dann die Gefahr, dass man nicht mehr davon leben kann, in erster Linie für die Urheber dieser Werke oder auch für diejenigen, die die dann interpretieren?
Ja, das trenne ich nicht. Also das Drama wird nicht unbedingt in allen Fällen immer identisch sein. Und wahrscheinlich ist durchaus anzunehmen, dass es auch eine Welt geben könnte, in der Menschen KI-generierte Werke singen und tanzen. Ja, also halte ich nicht für ausgeschlossen. Wahrscheinlich haben wir das auch schon mehr, häufiger als wir ahnen auf der Bühne. Aber eigentlich glaube ich, dass das Quatsch wäre, das komplett voneinander zu trennen, weil wir in einem Boot sitzen. Und weil im Übrigen ja auch ganz viele Menschen beides machen. Wenn wir jetzt mal kurz bei der Musik bleiben, ist es ja eben wirklich so, dass zwar von den rechtlichen Rollen her Urheberschaft, also Autorschaft und Interpretation getrennt sind. Und darum sind sie auch in unterschiedlichen Wertschöpfungsketten, Erlösmodellen und Rechten verfangen. Mhm. Aber gleichzeitig bedingen sie sich gegenseitig. Und es gibt außerordentlich viele Leute, gerade im Pop, wo die meisten von uns unterwegs sind, also quantitativ, die beides machen. Mhm. Die auch ihr eigenes Repertoire schreiben oder aber ihr eigenes spielen und gleichzeitig für andere Neues schreiben. Und auch nur so wird es wirtschaftlich tragfähig. Also wir bewegen uns da eben jetzt schon auf ganz dünnem Eis, gerade nach der Corona-Situation, wo der Live-Markt so unter Druck geraten ist. Ja. Es ist einfach so, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass da irgendeine Art von Gesundheit an dieser Basis wäre, von Resilienz, die ist nicht mehr da. Und das heißt, jetzt kommt KI, ich nenne das ja Brandbeschleuniger, wobei der Begriff nicht von mir kommt, ich habe den einfach weiterverwendet, der kommt jetzt in dieses hellodernde Feuer noch mit rein und bringt es wirklich zur flächendeckenden Entflammung, was ein Problem ist, weil es eine Krise unter mehreren ist, aber diese Krise ist skaliert oder skalierbar und die ist besonders radikal in ihren Auswirkungen.
Liegt das Problem eher an der generativen KI an sich oder wie wir damit umgehen?
Ja, das ist genau der Punkt. Also natürlich geht es nie um die Technologie an sich. Und ich glaube übrigens überhaupt nicht daran, dass mit dieser Technologie nicht auch irgendwelche sinnvollen Dinge zu machen wären. Ich warte noch, dass sie mir jemand zeigt, aber das ist eine andere Frage. Ich spreche, und das mache ich in dem Buch auch sehr deutlich, spreche wirklich ausdrücklich von unserem Umgang mit der Technologie, von unserer Verantwortung für unseren Umgang mit der Technologie. Und damit untrennbar verbunden spreche ich auch von unserer Verantwortung für zukünftige Generationen, denen wir nämlich den ganzen Scheiß einbrocken gerade.
Matthias, wir haben soeben über Wissensarbeit gesprochen. War das vielleicht auch das, was dich dazu bewogen hat, Musikwissenschaft, Phonetik und Linguistik zu studieren, nachdem du schon quasi als Instrumentalist und auch als Sänger tätig warst? Also das Bedürfnis, dich weiterzubilden, um irgendwie Kunst auf einem, sagen wir mal, höherem Niveau praktizieren zu können?
Also ich wünschte jetzt, ich könnte sagen, na klar, ich war damals von einem heiligen Gedanken geführt und so. Es war fürchterlich trivial, ehrlich gesagt. Also erstens übrigens, um es klarzustellen, ich habe zwar mit 13 eine Solorolle an der Oper gesungen, aber ich habe nie professionell gesungen danach. Also tatsächlich nach 13 ohnehin sehr wenig. Und ich war in Bielefeld, wo ich gelebt habe, im Grunde genommen mit meiner Karriere am Ende, so, also mit meiner Laufbahn. Ich habe ganz kurz eben auch professionell Rockmusik gemacht, professionell in dem Sinne, dass ich damit Geld verdienen konnte und dass die Tonträger, auf denen ich gespielt habe, eben international ganz gut verkauft wurden. Und das war im Metal Anfang der 90er Jahre auch wirklich gut möglich, ne? Du hast gutes Geld verdienen können, insbesondere durch Asien und Südamerika und so. Und da liefen diese Alben gut. Und das war aber so, dass ich einfach gemerkt habe, dass das für mich dann eben doch wieder in Richtung Musikvollzugsbeamter ging, was ich vermeiden wollte. Ich wollte ja eben nicht nach Dienstplan spielen. Und die Band, mit der ich Geld verdienen konnte, hat nicht meine Musik gespielt, sondern da war ich Mietmusiker. Und also meine eigene Band hat es nicht geschafft. Wir waren ganz kurz davor und sind dann gescheitert, auch zu Recht. Wir waren nicht gut genug, das muss man ganz klar sagen. Ein paar Dinge waren ganz gut, die Band an sich war nicht gut genug und das war okay. Und dann bin ich von der anderen Band angeheuert worden und habe mit denen eben ein Album und noch ein paar Songs zusätzlich gemacht und habe da eine Weile von leben können. Und war aber dann schon wieder frustriert. So. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt aus dieser Provinz mal weg. Und als totaler Provinzmensch habe ich gedacht, gehst nach Köln, da ist ja die Welt. Und da wirst du dann Studiomusiker. Und nebenher studierst du Musikwissenschaft, weil du weißt ja eh alles über Musik. Und dann kannst du ganz einfach noch einen Schein kriegen. Und dann kannst du wenigstens sagen, ich habe auch was studiert in meinem Leben. Und es kam anders, weil ich erstens in dem Moment, als ich anfing, den Umzug vorzubereiten, den Auftrag bekam, diese erste Theatermusik zu komponieren, von der ich vorhin berichtet habe. Und das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, als ich wechselte nach Köln, war ich tatsächlich mit zwei Beinen von meinen dreien immer noch in Bielefeld, weil ich da an dieser Produktion war und da ständig hin musste. Das ist jetzt nicht die Welt, die dazwischen liegt, aber trotzdem war das unentschieden. Und dann bin ich nach Köln und habe noch nicht meine Studienberatung gemacht. Ich bin in dieses Studium rein und wusste gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt, Musikwissenschaft und bin als erstes einfach aus Interesse in die Einführung in die Musikpsychologie geraten. Und ich sah die Themenliste, die da auslag in der ersten Sitzung und dachte, boah, was man sich für Fragen stellen kann. Und ich glaube, in dem Moment war ich verloren. Mhm. Also ich habe da gesessen, habe da drauf geguckt, habe gestaunt, habe gedacht, geil. Und dann habe ich das gemacht. Und zwar wirklich. Und dann habe ich das so wirklich gemacht, also so richtig gemacht, dass ich auch gar keine Zeit gehabt hätte, noch irgendein gesuchter Studiomusiker zu werden. Davon abgesehen habe ich auch begriffen, dass es schon andere Leute in Köln gab, die ganz gut Gitarre spielen konnten. Die haben gar nicht auf mich gewartet. Und dann hat sich das irgendwie so wirklich ganz, ganz massiv in mein Denken reingeschoben. Ich habe allerdings, das muss ich dazu sagen, vorher in Bielefeld begleitend zu meinen musikalischen Ausflügen immer auch schon das eine oder andere Uniseminar besucht. Und Bielefeld war ja ein ganz spannendes Pflaster zu der Zeit, erste Hälfte der 90er Jahre. Da war Luhmann noch da, Systemtheorie, da war damals ein wirklich ein Hotspot für Leute, die versucht haben, Wissenschaftstheorie nach vorne zu bringen. Konstruktivismus, Kognitivismus, Systemtheorie, die miteinander rangen, aber gleichzeitig auch sich gegenseitig durchaus irgendwie mit Sympathie gegenüber traten und so. Und ich habe da wirklich den Kopf geöffnet bekommen und trotzdem war ich noch nicht so weit geöffnet vom Kopf her, dass ich geahnt hätte, wie toll Musikwissenschaft sein kann, wenn man die Chance bekommt, mit diesen Themen sich zu befassen. Und ich glaube, wenn ich an einer anderen Uni in dieses Fach reingeraten wäre, wäre das für mich ganz anders geworden, denn ich hätte, glaube ich, nie wirklich historischer Musikwissenschaftler werden wollen, der dann über Händel und Johann Strauss schreibt. So, ne?
Das ist, was ich auch so mit Musikwissenschaft assoziiere. Ich weiß, dass es eher begrenzt ist, aber eben was, also welche anderen Aspekte gibt es noch in der Musikwissenschaft? Und eine Frage, die sich mir aufdrängt, was ist Musikpsychologie?
Ja. Also in der Musikpsychologie wird Musik als musikalisches Handeln begriffen und nicht als Text. Natürlich nicht nur in der Musikpsychologie, sondern das wird sich auf die Soziologie genauso übertragen lassen, ganz ausdrücklich auf die Musikethnologie, die heute eher Ethnomusikologie heißt, aber damals hieß das bei uns am Institut eben Musikethnologie. Und in Köln am Musikwissenschaftlichen Institut musste man Scheine in allen drei Bereichen machen, also Musik, also historische Musikwissenschaft, systematische Musikwissenschaft, zu der Akustik, Psychoakustik, Musikpsychologie und so gehörte, und Musikethnologie. Und das war für mich ganz, ganz großartig. Das hat mich wirklich bewusstseinsmäßig und was meinen Reflexionsgrad betrifft, auf ein vollkommen anderes Niveau gebracht, insbesondere in der Kombination dieser drei Richtungen. Weil natürlich für mich, ich hatte ja einen soliden klassischen Untergrund, ich konnte für ganz viele Leute noch die Gehörbildung und die Theorieklausuren schreiben, bis der Prof irgendwann sagte, im nächsten Semester will ich sie aber nicht nochmal sehen. Und das habe ich ja alles aus dem FF beherrscht, ne? Und natürlich habe ich auch keine großen Probleme gehabt, in den historischen Fächern irgendwie klarzukommen. Wobei, da darf man sich nichts vormachen. Also ich habe ein wirklich bewusstseinserweiterndes Seminar zu Beethoven-Rezeptionen gehabt bei Norbert Bolin, von dem ich heute noch zehre, weil ich gerade in dieser Dekonstruktion eines Heldenmythos wirklich so viel Wesentliches für mich gefunden habe. Und etwas, was aber den Helden gar nicht beschädigt, interessanterweise, sondern nur den Umgang mit ihnen. Da sind wir wieder beim Umgang, ne? Und ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und gleichzeitig ist es eben so, dass ich durch die Kombination der Fächer diesen Relativismus, insbesondere des ethnologischen Zugriffs, mitgenommen habe. Es gibt auf dieser Welt nicht nur westeuropäische Kunstmusik. Und es ist totaler Unsinn zu behaupten, es gäbe nur 12 Töne, was überall ständig behauptet wird, zum Beispiel auch in dem KI-Diskurs. Ne? Also alle Melodien dieser Welt sind ja schon komponiert, denn es gibt ja nur 12 Töne. Und wer das sagt, hat einfach keine Ahnung, wovon er redet. Wirklich nicht. Ja? Und in solchen Diskursen, in solchen Diskussionen, in solchen Auseinandersetzungen bin ich total glücklich über die Kombination, die ich gerade in Köln mitbekommen habe, mit einem soliden historischen Fundament, mit der Horizonterweiterung und dem kritischen, diskursiven Blick aus der Ethnologie und dann aber mit meiner Spezialisierung im Bereich Psychoakustik, Wahrnehmungspsychologie, Musikpsychologie und Musiksoziologie.
Und jetzt im Bereich Psychoakustik und Musikpsychologie geht es darum, ganz profan gefragt, was löst Musik beim Rezipieren in einem Menschen aus, auch beim selber Musik machen? Also geht es um solche Themen?
Also der Frage könnte man sicherlich folgen. Man würde sie aus der Psychologie heraus wahrscheinlich anders formulieren. Man würde nämlich also nicht fragen, was macht die Musik mit dir, sondern was machst du mit der Musik? Ja, und das geht von der Annahme aus. Also in meinen Seminaren, in meinen Lehrveranstaltungen versuche ich immer zu verdeutlichen, dass Wahrnehmung nicht umsonst so heißt. Also das ist ja eine bewertende Tätigkeit, wahr, unwahr. Und es ist aktiv, also etwas nehmen. Ja. Und wir sind eben keine Reizreaktionsmaschinen und man steckt nicht ein Stück Musik in uns, sondern also Musikstück A ins Ohr links und dann kommt Reaktion B im Bauch an. So, ne? Das ist Quatsch. Das war schon immer Quatsch und das ist aber auch einfach komplett debunked durch die gesamte Geisteswissenschaft und durch neurologische Studien und so der letzten Jahrzehnte. Und es ist eben so viel adäquater davon auszugehen, dass wir es mit kulturellen und in dem Sinne auch sozialen Tätigkeiten zu tun haben, wenn wir musikalische Praxis betreiben und dass es kommunikativ ist, was wir da machen und dass das Seminar, was ich jetzt gerade hier in Basel in der Musikwissenschaft gebe, heißt Ich, Wir und die Anderen und da habe ich heute den ganzen Tag über Musikpsychologie, auch über Psychologie und Musikpsychologie gesprochen und da ist eben diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und der Umwelt immer entscheidend für alle Betrachtungen. Also es ist eben ein Wechselspiel zwischen Dingen, die ich mitbringe, die allerdings aus meinen Umwelteinflüssen und Erfahrungen geprägt sind und den Situationen, in denen ich bin. Und da gibt es ganz spannende und nicht immer vorhersagbare oder nur unter bestimmten Bedingungen vorhersagbare Ergebnisse, wenn ich auf bestimmte Situationen treffe. Und das ist ein Hinweis darauf, und das ist empirisch eben auch einfach alles ganz gut zeigbar, es ist ein Hinweis darauf, dass wir alle nicht nur eine Persönlichkeit mitbringen, sondern zum Beispiel einen Unterschied machen zwischen einer öffentlichen Situation, also in der Peer Group oder gar vor einem Mikrofon, gestehe ich einen anderen Musikgeschmack ein, als ich ihn möglicherweise mir selbst eingestehe. Also ganz profan, es gibt Leute, die haben bei Andrea Berg Gänsehaut, also Schlagermusik, und würden das aber niemals ihren Freunden eingestehen, ja? Weil sie nämlich an der Stelle an kulturellem Status quo verlieren könnten. Also das kulturelle Kapital könnte schmaler werden. Mhm. Und das sind so Betrachtungen aus dieser Denkschule, durch die ich da gegangen bin und die ich mir sehr zu eigen gemacht habe. Und da ich das eben immer auch nochmal praxisbezogen anwenden und angleichen kann, ist es für mich total ertragreich, immer wieder neue Perspektiven einzunehmen und immer wieder auch in so einem Seminar jetzt zum Beispiel, da geht es um Psychologie, da geht es um Soziologie, da geht es um Anthropologie, da geht es um Philosophie, und ich muss mir das irgendwie wenigstens grundständig auch immer nochmal neu drauf schaffen und die Unterschiede nochmal neu beschreiben, und ich muss es in Worte fassen, um es erklären zu können, und dann müssen wir es in eine Diskussion bringen und die anderen müssen mir wieder so zurückspiegeln, dass sie es auch begriffen haben. Und dann gehe ich selber schon wieder klüger raus. Und das ist einfach ein echtes Geschenk.
Also prägen dich deine Erfahrungen, die du als Studierender damals selbst gemacht hast, bis heute?
Ja.
Und du möchtest das in gewisser Weise auch an deine Studierenden weitergeben? Also was ist deine Mission als Lehrer?
Also ich würde nicht sagen, dass mich unbedingt konkrete Erfahrungen aus dem Studium begleiten, denn ich musste zum Teil ganz schön darum kämpfen, das studieren zu dürfen, was ich studieren wollte. Wir haben zum Beispiel eine eigene Lesegruppe irgendwann gegründet, weil wir frustriert waren, dass uns Themen nicht angeboten wurden. Mhm. Oder wenn ich es nicht selbst irgendwo auf die Agenda gesetzt hätte, wäre ich durch ein komplettes Magisterstudium in der Musikwissenschaft durchgegangen, ohne einen einzigen Text von Adorno gelesen zu haben. Und ich lese Texte von Adorno, weiß Gott, nicht gerne. Ich reg mich fürchterlich über den Mann auf. Aber dafür sollte ich ihn kennen. Ja, und also eine Person, eine ikonische Person, die so wichtig für so ein Fach ist, im Fach gar nicht kennengelernt zu haben, sondern nur in den Fußnoten, das ist nicht gut. Ja, und das hat eigentlich was mit Wissenschaftstheorie und mit dem Umgang mit dem Fach selbst zu tun. Und warum ich das mache? Ja, erstens befriedigt es meinen Drang zu denken und darüber reden zu dürfen, und durch das Reden und das Reden müssen, also ich muss es ja vorbereiten auch, muss ich mich immer wieder auf Stand und teilweise auch auf neuen Stand bringen, und das ist für mich ein Geschenk, dass ich Situationen habe, die mir das abverlangen und dann auch noch bezahlt sind. Das ist ja ein Traum, ne? Also diese Kombination. Mhm. Und ich glaube aber eben auch, dass, ich sag's mal so rum, ich habe hier in Basel noch nicht so oft, aber in Hildesheim an der Uni habe ich die Erfahrung gemacht, wo ich vorher war, dass mir Studierende gesagt haben, so hat noch nie ein Erwachsener mit uns geredet. Und ich glaube, das ist was ich ganz gut kann und was mir ein Anliegen ist, mich hinzusetzen und zu sagen, so, ich habe ganz viel mitgebracht, aber wollt ihr mal? Ihr habt doch bestimmt auch was zu erzählen. Und dann interessiert mich das eben auch. Und wenn es gut geht, kriegen wir es hin, dass wir das auch in das Seminar einbauen. Also, dass das zu einem Gegenstand wird und dass die dann merken, die haben die Möglichkeit, das mit zu beeinflussen, also Teilhabe zu praktizieren. Mhm. Und ich rede mit fast allen Semestern, mit denen ich zu tun habe, also in den Veranstaltungen, die ich mache, die sind ja, sehe ich ja bestimmte Leute immer wieder, und ich versuche ein bisschen darauf zu achten, dass ich mit allen irgendwann auch mal über sowas wie zum Beispiel eine demografische Entwicklung spreche. Ich bin Jahrgang 68, ich gehöre zu denen, die alle platt machen können. Ja? Wenn meine Generation schlechte Laune kriegt und wenn wir noch mehr SUVs und breitere Straßen wollen, dann entscheiden wir das einfach. Mhm. Und ob die in meinen Studiengenerationen das wollen oder vielleicht irgendwie überhaupt überleben können, wenn wir so eine Entscheidung treffen, tut nichts zur Sache, denn wir können diese Entscheidung treffen, weil wir mehr sind, doppelt so viele. Und ich glaube, es ist wichtig, mit jungen Menschen darüber zu sprechen, was das für sie bedeutet, und ihnen zu vermitteln, dass es Möglichkeiten gibt, damit umzugehen, sich dazu zu verhalten und auch dem vorzubeugen. Also man kann nicht vorbeugen, dass Leute Idioten sind, aber man kann sich selbst dafür präparieren, handlungsfähig zu sein in bestimmten Situationen. Und deswegen geht es auch um Empowerment.
Wie siehst du das Konzept der Resilienz in diesem Zusammenhang?
Naja, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, das Konzept ist psychologisch ein bisschen umstritten zurzeit. Also der Begriff ist so ein bisschen umkämpft, weil er so ein bisschen breit geklopft wird. Aber ich habe ja selber einige Erfahrungen mit traumatischen Situationen in meinem Leben und habe erfahren, was es für mich bedeutet hat, dass ich eine Resilienz kennengelernt habe, von der ich nicht wusste, dass sie da war. Deswegen glaube ich persönlich an das Konzept durchaus. Und ich glaube, ich benutze den Begriff im Buch auch an irgendeiner Stelle, weil ich von der Resilienz der Szene spreche, die nicht mehr gegeben ist. Mhm. Das ist aber, glaube ich, auch relativ unproblematisch. Ich glaube, das Konzept hat so ein bisschen das Problem, dass es die Verantwortung für die Schicksalhaftigkeit mancher Entwicklungen mir zuschiebt. Dann muss ich halt handlungsfähig bleiben. Mhm. Dabei könnte man auch überlegen, ob es gesellschaftliche Aufgabe wäre, manche vermeintlich schicksalhafte Verstrickungen zu vermeiden und Verantwortung zu übernehmen für Menschen, die Schutzbefohlene sind. Ja, und das ist ein Gedanke, den ich sehr oft habe, gerade auch, weil ich mich, wie ihr ja wisst, ganz intensiv mit Recht auseinandersetze. Und ich bin aber ja nun kein Jurist. Und das ist mir manchmal auch ganz lieb, denn ich darf immer diesen Abstand halten und dann einfach auch mal ein Urteil fällen. Ja, ich kann auch einfach mal sagen, ey, das ist scheiße, was ihr da macht. Ja, das mag ja rechtens sein, aber gerecht ist es nicht. Mhm. Wie soll das denn an der Basis verstanden werden, wenn das so ist? Und das ist meine Möglichkeit, in meiner durchaus vorhandenen Expertise, aber dem professionellen Abstand drauf zu gucken und zu bewerten und ein Feedback zu geben. Und wir sind in so einer Gesellschaft, wo du dem Finanzamt und dem Gericht gegenüber ausgeliefert bist, wenn du nicht eine reiche Familie und 7 Akademiker in deiner unmittelbaren Umgebung hast. Ich habe mehrere Studiengänge absolviert und kann die Briefe vom Finanzamt nicht verstehen, die ich kriege. Ich meine, was für eine Unverschämtheit.
Das ist ja durchaus ein Thema, wo dann die Legal Designer versuchen, so ein bisschen sich draufzusetzen, um diese ganze Sprache verständlicher zu machen, ohne letzten Endes die juristische Präzision zu vernachlässigen. Also ich glaube, auch dort gibt es diese menschzentrierten Ansätze, die immer mehr kommen. Aber sicherlich Zeit brauchen. Also in allem, was Behörden, Gerichte und so weiter, gerade auch in diesen sehr starren juristischen Bereichen braucht das, glaube ich, viel Zeit, bis das irgendwann mal einsickert und sich dann durchsetzt. Aber es gibt einige schlaue Leute und engagierte junge Leute, die da dran sind, das alles besser zu machen.
Na, aber es geht ja nicht nur um die Sprache. Es geht natürlich ja auch einfach darum, wenn wir über KI sprechen zum Beispiel. Ne? Und also du befasst dich ja zum Beispiel intensiv mit Fragen von Deepfakes und Voice-Cloning und das ist für mich nur ein Teilaspekt dessen, womit ich mich befasse. Und die unglaubliche tiefe Verletztheit und Ohnmachtsempfindung, die meine Kolleginnen und Kollegen gerade haben, weil ihnen etwas nicht nur weggenommen wird, sondern dann auch noch gegen Geld zurückverkauft werden soll. Ja, und die Juristinnen und Juristen dieses Landes streiten darüber, ob das jetzt rechtens war oder nicht. Das ist nicht die Frage, die wir uns stellen müssen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob das so sein sollte. Ja, ich meine, das ist wirklich so ein Punkt, wo ich echt grundsätzlich werde und sage, ey, das ist eine politische Frage und niemand hat das politisch diskutiert. Ja, hier werden Entscheidungen herbeifantasiert, die demokratisch nicht basiert sind. Mhm. Und das kann auch kein Gericht tun. Ein Gericht kann jetzt gucken, ob das, was Leute ohne das Wissen darum, dass wir generative KI vor uns haben, in ein Gesetz geschrieben haben, tauglich ist, um generatives KI-Training in irgendeiner Weise zu legitimieren. Aber das Gericht kann nicht entscheiden, dass eine gemeinschaftsstiftende, identitätsstiftende Legitimationsbasis in der Gesellschaft dadurch entsteht. Und so werden wir auseinandergerissen. Also so findet ja eine unglaubliche Delegitimierung von Rechtsstaat, von Gewaltenteilung, von Rechtsprechung statt. Und das finde ich eine richtige Katastrophe.
Ja, ich meine, ich bin da ganz auf deiner Seite, weil, weißt du, ich habe beide Hüte auf. Und deswegen versuche ich mich eben auch besonders stark für Stimmkünstlerinnen und Künstler zu engagieren, weil ich selber einer von ihnen bin, weil ich diese Branche auch ein bisschen kenne. Und weil mir das einfach wichtig ist, diesen Menschen eine Stimme zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Hast du so eine Vision oder siehst du einen Idealzustand vor Augen, wie ein Umgang mit KI oder sagen wir jetzt generativer KI funktionieren könnte, der quasi unsere Wissensgesellschaft unterstützt und es fördert?
Ich glaube, ich habe da ehrlich gesagt keine wirklich tief überlegte und abgewägte und vor allem keine abschließende Antwort drauf, weil ich tatsächlich natürlich noch ein bisschen mehr im Abwehrkampf gerade verstrickt bin. Ein Buch ist ja ein Appell dafür, das Denken an sich nicht zu gering zu schätzen und nicht zu opfern, aber die Frage, wie wir mit dem aktuellen Status quo umgehen könnten, ohne zu viel Schaden zu nehmen, die hätte auch auf meine 96 Seiten nicht gepasst, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich daran nicht verheben würde. Gleichwohl ist es natürlich eine Frage, die eine Abwägung verdient. Und also ich glaube, ich würde da viel früher ansetzen. Ich muss gestehen, dass ich bislang nicht genau sehen kann, dass diese konkrete Technologie, über die wir sprechen, wenn wir über die generative KI der großen Silicon Valley-Unternehmen sprechen, dass die unserer Gesellschaft den Fortschritt bringt, über den wir verhandeln. Ich glaube, das ist erstmal gar nicht da. Und es ist auch, also ihr habt mich ja vorhin gefragt, ob wir diese Technologie 2050 noch haben werden. Ja. Die Frage steht im Raum, ob wir sie 2030 noch haben werden, weil wir rund, also rein technologisch ist es so, dass die generative KI, über die wir im Moment sprechen, die steckt unter der gläsernen Decke, die geht nicht mehr weiter. Ja. Das ist aber mit Ansage so. Also ist jetzt überhaupt nicht erstaunlich, sondern wir haben es ja auch gar nicht mit einem exponentiellen Wachstum der Technologie zu tun gehabt, sondern wir haben es mit einem exponentiellen Wachstum der Ressourcen zu tun gehabt. Das ist Brute Force, was da praktiziert worden ist. Und wenn man mit unfassbaren Milliardenhaufen Server kauft, Wasser verbraucht und Strom irgendwo hernimmt, dann wird man das hinkriegen, dass auch eine solche Technologie immer noch weiter schick wird und hübsche Bilder generieren kann. Zumal, wenn man dann auch noch diejenigen, die Bilder designt haben oder künstlerisch geschaffen haben, nicht mit ins Boot nimmt und nicht bezahlt. Ja, und also erst steht die Frage im Raum, ob diese Technologie überhaupt geeignet ist, uns als Gesellschaft so weit voranzubringen. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich bezweifle das im Moment. Und damit, um das ganz klar gesagt zu haben, spreche ich nur über den aktuellen Status quo generativer KI. Ich spreche nicht über das ganze Paket künstlicher Intelligenz, wo ja sehr, sehr viel mehr drin ist, auf das wir alle nicht mehr verzichten wollen und vielleicht auch nicht können. Ja? Und wenn diese Frage im Raum steht, dann ist ja die Frage, was wir zu opfern bereit sind, um dieser KI zu helfen, im Grunde genommen schon mal überflüssig. Und ich glaube, das ist eher so der Weg, dem ich gedanklich folge, im Wissen gleichwohl darum, dass das nicht weggeht, nur weil ich es doof finde. Ja? Mhm. Es ist da. Und ich glaube tatsächlich auch gar nicht, dass jemand, der eine umfassende, tiefe humanistische Bildung mitbekommen hat, nicht in der Lage ist, mit einem ChatGPT-System irgendwelche sinnstiftenden Dinge zu machen. Das ist eben nicht Texte schreiben, sondern das ist zum Beispiel Ping-Pong spielen und Ideen generieren. Ja, das ist vielleicht nach Worten suchen, das ist Inspiration herstellen. Dann muss man aber auch wissen, was man tut. Ja. Und im Moment arbeiten Schülerinnen und Schüler, die noch nicht gelernt haben, zu lernen mit den Systemen und lernen nicht zu lernen. Das ist eine Katastrophe.
Und du sprichst ja in dem Zusammenhang oft auch von Kulturtechniken.
Ja, genau.
Also auch am Forum, am Genshanger Kulturpolitischen Forum hast du auch von Kulturtechniken gesprochen. Vielleicht kannst du einfach nochmal kurz einordnen, was sind Kulturtechniken für dich?
Das ist übrigens total spannend, dass du das fragst. Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber wir haben festgestellt, dass es für diesen Begriff im Französischen und im Polnischen keine Übersetzung gibt. Mhm. Als wir es jetzt übersetzen ließen. Ja. Und das ist interessant, weil mir das so selbstverständlich erschien und ich das in dem Moment überhaupt nicht fassen konnte. Das ist vielleicht ein sehr deutsches Denken.
Das ist jetzt auch kein Begriff, der zu meinem Standardwortschatz gehört. Okay.
Meinem auch nicht.
Okay, ja, dann lass uns darüber kurz reden. Ich finde das eine total spannende Frage und auch eine ganz relevante. Wir haben vorhin ja darüber gesprochen, wie das mit dem Wissen ist und ob man Wissen braucht, um Wissen herstellen zu können. Übrigens, was ich euch, glaube ich, gar nicht so richtig beantwortet habe, nur so peripher, warum ich glaube, dass KulturarbeiterInnen WissensarbeiterInnen sind. Naja, weil die Definition, die ich anführe von Spart, eben sagt, dass WissensarbeiterInnen sich dadurch auszeichnen, ständig Neues zu schaffen, auch unter Bedingungen, die das erschweren. So. Mhm. Und das ist sozusagen prototypisch eine Beschreibung unserer Arbeitsverhältnisse. Mhm. Unsicherheitsspezialisten sind wir alle mal. Und unter unsicheren Bedingungen schaffen wir ständig Neues. Das ist nicht die Frage jetzt, die da im Raum steht, ob das immer alles gut ist, sondern es ist neu. Punkt. Ja? Wie ohnehin aus meiner urheberrechtsgestellten Perspektive nicht die Frage im Raum steht, ob wir alles unbedingt, also ob wir Unterschiede machen müssten zwischen guter Kunst und schlechter Kunst oder so, sondern Kunst ist erstmal da. Und wenn sie da ist, wenn sie jemand geschaffen hat, dann ist sie geschöpft worden im Sinne des Rechts und dann ist sie dadurch geschützt. Punkt. Mhm. Über mehr bin ich erstmal nicht bereit zu diskutieren. Und wir hatten vorhin aber eben darüber gesprochen, dass es dieses Wissen voraussetzt, um neues Wissen schaffen zu können. Und das Wissen mitzunehmen in den Prozess der Neuschöpfung, das ist schon eine Kulturtechnik. Dass man sich etwas aneignet, dass etwas tradiert wird, dass man die Werte, Normen und Regeln kennenlernt und anzuwenden weiß. Und das hilft einem im Rahmen dessen, was vorgesehen ist, sich zu bewegen und dann aber, das dürfen wir ja als Wissensarbeiter und insbesondere als Künstlerinnen auch, den Rahmen vielleicht auch mal zu sprengen, out of the box zu blicken und so. Ja? Du kannst ja Grenzen nur verletzen, wenn du sie kennst. Mhm. So, ne? Also du läufst irgendwo lang und dann stößt du auf eine Grenze und dann gehst du drüber, entweder weil du es, vielleicht wusstest du es nicht, aber wir tun das in aller Regel, weil wir es wissen und weil wir es für nötig halten. Und das ist auch schon wieder eine Kulturtechnik. Also was ist uns zugestanden, das zu wissen? Und auch vielleicht gar nicht drauf zu geben, ob es uns zugestanden ist, sondern es machen müssen, aber auch empowered sein, das zu tun. Ja, also das ist jetzt eine unscharfe Antwort, ist mir bewusst. Ich kann das auch nicht klar definieren, aber Kulturtechniken bedeutet, dass wir uns, also ja, klar, das fängt an bei Schreiben und Lesen, ja? Also hören. Ich glaube, wir lernen in deutschsprachigen kulturellen Zusammenhängen und auch insbesondere in der Bildung viel zu wenig hören. Mhm. Das ist ein Riesenproblem, denn hören können wir gar nicht unterbrechen, wir können aber die Augen zumachen. Warum reden wir eigentlich immer über Sehen? Wir sprechen beim Film immer noch über visuelle Kunst mit Zuschauern und Fernsehen. Ja, das ist totaler Quatsch. Es ist Fernhören. Naja, es ist Fernsehen hören. So, also, und in den USA haben wir in dem gleichen Kinosaal eine Audience sitzen, die dürfen hören. Und die haben interessanterweise den Begriff der Cinema Experience dort, den wir in Deutschland lange nicht hatten. Ja, also als ich in das Fach Musikwissenschaft einstieg in den 90er Jahren, war das gerade dabei, sich selbst zu befragen auf seine Erlebnisfeindlichkeit. Also hat sich selbst auf den Prüfstand gestellt und hat gesagt, kann es sein, dass es auf Dauer nicht sinnvoll ist, immer nur über Texte zu sprechen, wenn wir doch über Gänsehaut reden könnten? Und meine tiefe Überzeugung ist, ja, lass uns über Gänsehaut reden und diese Überlegungen anstellen zu können in einem bestimmten Rahmen und dann die Codes zu kennen und dann sich der Sprache bedienen zu können, um musikalische Empfindungen in Sprache zu übersetzen oder so, das sind Kulturtechniken.
Also sind Sinneswahrnehmungen auch Kulturtechniken?
Nee, Sinneswahrnehmungen nicht, aber die Verbalisierung davon. Mhm. Und ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber es ist ja tatsächlich so, dass wenn du als Baby geboren wirst, du nicht nur offenohrig bist, sondern quasi auch, also du bist komplett offen für Sinnesempfindungen und für die Ordnungen, die sie dir anbieten. Mhm. Und Babys können, und das kann man empirisch belegen, unmittelbar nach der Geburt Melodien exakt auf Abweichungen detektieren, also die Abweichungen in Melodien detektieren, und zwar ohne, dass sie ein Skalenverständnis hätten, weil es nicht kulturgebunden ist, sondern es ist abstrakt da. Es ist ein abstraktes Ordnungswissen, was sie sich selbst drauf schaffen. Und sie haben die Melodie ein paar Mal gehört, dann kommt sie in eine Abweichung und sie reagieren eindeutig auf den Fehler, auf die Abweichung. Mhm. Das kann man messen. Und Kinder ohne einen konkreten kulturellen Hintergrund lernen ihre kulturellen Prägungen auf eine Weise, die dann diese unglaubliche Offenheit des Gehirns eingrenzt auf die Gegebenheiten, die vorgesehen sind. Mhm. Und plötzlich können diese Kinder, wenn sie dann 12, 15 Jahre sind, eben nicht mehr eine polyrhythmische Struktur aus Polynesien völlig problemlos entschlüsseln, während sie das 15 Jahre vorher noch konnten. Mhm. Dafür können sie aber perfekten Vierviertel- und einen Dreivierteltakt. Ja, und das sage ich jetzt zwar mit einem ironischen Ton, aber gar nicht abwertend, weil jemand, der sehr guten Vierviertel-Takt kann, kann vielleicht einige Dinge sehr toll. Das geht also nicht darum, dass es eine besser ist oder schlechter ist, sondern es ist anders. Und wir sind am Anfang offen für alles. Das ist total irre. Ja, und das kann man empirisch klar zeigen. Und dann werden wir in der Persönlichkeitsausformung immer enger. Und wenn wir eine Persönlichkeit gefunden haben, dann weitet sich das langsam wieder ein bisschen, aber nicht, was die Wahrnehmungsmechanismen betrifft, sondern was die Bereitschaft ist, auch mal Neues neu kennenzulernen. Das ist, ja gut, aber ich glaube, das war gar nicht das, worauf ihr hinaus wolltet.
Ist das vielleicht mit ein Grund, wieso dich die Filmkomposition so fasziniert? Weil ich denke, wir spüren beide, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du denkst ja leidenschaftlich gerne über Musik 360 Grad nach. Also nicht nur Musik an sich, sage ich jetzt mal, sondern in Verbindung mit allen Kunstformen und auch vor allem die Auswirkung von Musik auf Gesellschaft. Was bedeutet Musik fürs, ich sag mal, Menschsein?
Ja.
Findest du diese, wie kann ich sagen, diese Metaebene der Musik in der Filmkomposition zum Teil wieder?
Also ich stelle immer wieder fest, dass für mich irritierenderweise die Arbeit als Komponist an irgendwelchen 20.15 Uhr ARD-Schinken total befriedigend ist, weil ich Melodien schreiben darf, weil ich einfach schlicht und ergreifend schöne Musik schreiben darf, die nicht unbedingt trivial sein muss. Das ist nicht dasselbe. Und wo darf ich das denn sonst noch? Ja, also es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ich darf das nicht. Natürlich darf ich das. Ich könnte jetzt irgendwie jeden Tag 10 Tracks schöne Musik auf dieser hochladen. Und es gibt Leute, die machen das, und die machen das üblicherweise im Bereich Minimal Classic oder irgendwie sowas, ne? Oder Neoclassic oder so. Das ist nicht das, was ich meine. Ich bediene ja keinen Markt, keine Marktlücke, sondern ich reagiere auf das, was schon da ist in der Geschichte, und verhalte mich dazu musikalisch und versuche herauszufinden, gibt es da Lücken, gibt es da Schwachstellen, gibt es da eine Leere, die vielleicht gefüllt werden müsste, oder eine Leere, die man ausstellen müsste, indem man vorher eine Musik macht und sie da enden lässt. Ja, es ist ja auch eine Möglichkeit. Ich kann ja auch eine Musik einsetzen, um sie aufhören zu lassen und dann die Leere umso wirksamer werden lassen. Und diese Art von dramaturgischem Denken ist für mich erstmal per se total befriedigend. Ich kann ein Konzept machen, ich kann mich zu den Personen, zu den Charakteren verhalten. Und ich kann dann eben auch Musik schreiben, die nicht genremäßig begrenzt ist. Also, um ehrlich zu sein, wenn ich dann für so einen 20.15 Uhr Film schreibe, gibt es natürlich eine gewisse Begrenzung, weil ich kann da jetzt nicht mit krasser Avantgarde aufschlagen, ne? Das würden die Geschichten im Übrigen in aller Regel nicht hergeben, aber das ist eine andere Frage. Also diese Begrenzung gibt es schon, ja. Aber also ich habe ja eben nicht nur sowas gemacht davon, aber durchaus ein paar. Und ich habe das immer wieder festgestellt, dass ich das ganz gerne mache, weil die Regeln so klar sind und weil ich aber innerhalb dieser Regeln totale Freiheit habe. Und das finde ich super, das finde ich ganz großartig. Darum bin ich beim Film insgesamt als Komponist sehr glücklich, weil ich mich in ein Raster begebe und das aber vollständig ausfüllen kann. Und dann habe ich aber eben so total unterschiedliche Sachen gemacht, wie eine Doku über einen verstorbenen Komponisten oder ein zweiteiliges Kinderhörspiel über den Leukämietod zweier Kinder oder eine Doku über Frauenfußball mit einer echten krassen Heldengeschichte drin und so. Und jedes Mal kann ich völlig anderes Besteck auspacken und jedes Mal kann ich mich von Neuem zu 100% auf diese Geschichte einlassen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich dabei Sachen schreibe, auf die ich nie gekommen wäre, wenn ich mich einfach nur hingesetzt hätte und gesagt hätte, bist der Komponist heute, machst mal Musik, sondern das Gegenüber dieses Films, der Geschichte, der Charaktere und natürlich auch meines kreativen Gegenübers, das triggert in mir Dinge, die irgendwie da sind, aber an die ich sonst gar nicht rangehen würde. Und ich finde es unglaublich befriedigend, das so machen zu dürfen.
Und inwieweit beeinflusst deine Beschäftigung mit Musikwissenschaft, mit all ihren Facetten und auch deine du hast gerade vorhin gesagt, dass du jetzt mehr im kulturpolitischen Bereich, mehr im Abwehrkampf verstrickt bist. Mhm. Beeinflusst das dein Komponieren auf eine Art und Weise, die dir bewusst ist?
Du meinst, ob man das hört, dass ich im Abwehrkampf bin?
Also das sind eigentlich zwei Fragen. Erstens die Beschäftigung mit der Musikwissenschaft und dann auch zusätzlich in den letzten Jahren dieser Abwehrkampf. Ob du selber merkst, dass sich etwas in dir beim Komponieren verändert.
Also jetzt verrate ich euch irgendwas, was ich noch nie verraten habe, aber wir sind ja unter uns. Ich glaube, dass mir mein Umgang mit Musikwissenschaft wahnsinnig geholfen hat, denn ich habe ja auch meine Magisterarbeit über Filmmusik geschrieben und habe einfach mein Verständnis davon auf ein Niveau gebracht, das ich vorher nicht hatte. Und ich glaube auch, dass ich nicht ohne weiteres dazu gekommen wäre, anschließend diesen internationalen Fachkongress mit aufzubauen und mitzuleiten, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre. Und beim Komponieren hilft es mir insofern, als ich sehr gut in der Lage bin, Konzepte nicht nur zu formulieren, also erstmal bin ich in der Lage, sie zu denken, ich denke dramaturgisch und ich bin auch in der Lage, sie zu formulieren, aber ich bin auch in der Lage, mit anderen darüber zu reden, was, glaube ich, an der Stelle die Arbeit mit mir manchmal relativ einfach macht. Gleichwohl, und das ist das, was ich eben so noch nie erzählt habe, bin ich nicht ganz sicher, ob ich nicht manchmal für meine RegisseurInnen auch eine Herausforderung bin mit diesem unendlichen intellektuellen Laberflash, der aus mir rausbricht. Ja, und ob die nicht eigentlich ganz gerne jemanden haben, der gar nicht genau weiß, warum er was wie macht, aber es passt am Schluss. Ja, also einen unkomplizierten Partner, der nicht so viel Raum einnimmt. Und das weiß ich wirklich nicht einzuschätzen. Das sagt dir ja auch keiner. Ja, und also es ist schon durchaus so, dass ich auch mal Jahre gehabt habe, wo ich ganz schön gucken musste, dass mal wieder ein Auftrag reinkommt und so. Und ich habe auch noch nie öffentlich behauptet, ich sei einer der totalen Überflieger in dem Fach. Ich habe das halt auf professionellem Niveau eine ganze Weile machen dürfen. Und es stehen auch professionelle Projekte wieder an. Insofern gehöre ich noch dazu, aber ich bin keiner von denen, die irgendwann, es gibt doch immer diese Geschichte, ja, ich habe das nie gewollt und dann kam aber jemand und hat gesagt, ich sehe das in dir und dann habe ich einfach mal außer Lameng raus da scharf geschossen und plötzlich stand Hollywood bei mir an der Tür. So. Und das ist, ich bin da eh grundsätzlich ein bisschen skeptisch, wenn ich die Geschichte schon wieder höre. Aber bei mir war es definitiv nicht so. Mhm. Ich habe echt ganz schön kämpfen müssen, immer noch neue Aufträge und den nächsten zu kriegen und so. Und deswegen bin ich im Moment auch so zufrieden mit meiner aktuellen Situation, dass ich feststelle, es gibt auch noch eine andere Welt, in der ich mich wahnsinnig wohlfühle. Und ich habe immer das Wort sehr geliebt und ich lese mit ganz großer Leidenschaft Romane, mit etwas weniger Leidenschaft, aber natürlich berufsbedingt sehr regelmäßig auch Sachbücher. Und ich bin ein totaler Fan von gut vorgelesenen Texten. Also ich schätze das selber Lesen immer noch deutlich höher als das mir vorlesen lassen in Hörbuchform, wobei ich viele Hörbücher höre tatsächlich, auf meinen Reisen vor allem. Aber ich bin so glücklich, wenn ich in einen gut gebauten, schönen und dann auch noch klugen Text eintauche und darin Tage oder Wochen verbringen darf. Mhm. Das ist unglaublich toll. Mhm.
Ja, das Lesen generell, auch das eine Kulturtechnik, die immer mehr abhanden kommt.
Genau. Nicht nur das Lesen können, sondern auch das Lesen praktizieren.
Ja. Und ich meine, Lesen und Lesen sind zwei Sachen. Ja. Ne? Also das merken wir, glaube ich, auch selbst, dass es uns immer schwerer fällt, uns über längere Zeit hinweg wirklich mit dem Text zu befassen, weil dann kommt da die WhatsApp-Nachricht und dann ploppt da wieder das Fenster am Computer auf. Und wir brauchen diese Stimulation von vielen verschiedenen Geräten und Objekten um uns herum, um irgendwie noch einen Hauch von Fokus finden zu können. Und das macht, glaube ich, etwas mit uns.
Absolut.
Und bringt uns letzten Endes auch immer mehr weg vom eigentlichen Kern.
Ihr habt ja vorhin gefragt, ob ich schlaflose Nächte hatte. Wegen des Buchschreibens habt ihr, glaube ich, gefragt. Und oder habt ihr beim Buchschreiben, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall habe ich Nein gesagt. Was natürlich nicht ganz richtig war, aber situativ dann doch wieder. Also ich habe schlaflose Nächte ohne Ende gehabt, als ich wusste, dass jetzt allmählich ein Abgabetermin naht und das Buch noch nicht da war. Nämlich genau die Situation, die du beschrieben hast. Und ich meine, ich mache Politik, ne? Da poppen halt jeden Tag Dinge auf, die müssen jetzt gemacht werden. Oder auch gar nicht mal so trivial, aber dann in der Darstellung eben doch fürchterlich trivial. Ich habe, glaube ich, 8000 Evernote-Notizen zu KI. Ja, und habe immer gedacht, ja, die guckst du dann durch, wenn du das Buch schreibst, ja, von wegen. Ja, mir hat keiner 4 Jahre Fulltime-Arbeit bezahlt. Ja, und wie soll das gehen? Also es ist schon so, dass natürlich da eine beträchtliche Menge von Überschriftenwissen irgendwann auch sich sammelt. Aber, und auch das muss man ja dann durchaus klar sehen, wenn man irgendwann eine Expertise entwickelt hat, ist man ja auch in der Lage, Überschriften manchmal schnell mitzuschneiden und reinzugucken und zu sagen, muss ich das ganz lesen? Was ist die Quintessenz? Und dann weiß man ungefähr, ob es was bestätigt oder nicht. Ja. Und mehr braucht man ja manchmal nicht. Ne? Und gleichwohl ist diese unglaubliche Überforderungssituation, die sich aus der Taktung, in der wir alle stecken, ergibt, natürlich eine krasse Herausforderung. Mhm. Und jetzt ist eben genau die Zeit, in der ich das Buch wirklich schlussendlich geschrieben habe, meiner Planung total entglitten, weil in der Zeit zuerst mein Vater und dann mein Schwiegervater gestorben sind und meine Mutter sehr schwer krank geworden ist. Und alles, was ich an Zeiten geblockt hatte, um schreiben zu können, plötzlich in Frage gestellt war. Und ich musste dann entscheiden, fahre ich jetzt trotzdem für ein paar Tage in die Schreibklausur und versuche wenigstens irgendwie einen Ausgangspunkt zu definieren? Oder kann ich mir das gar nicht erlauben aus ethischen Gründen, aus Verantwortungsgründen oder so? Das war echt ziemlich heftig. Also ich habe das in der Danksagung so ein bisschen angedeutet, dass das für die Familie eine komplizierte Zeit war, aus Gründen, die mit dem Buch gar nichts zu tun haben. Und insofern habe ich jede Menge schlaflose Nächte gehabt und auch mehr als eine Nacht mehr oder weniger durchgeschrieben.
Findest du, dass als Künstler die persönliche Befindlichkeit, ganz platt formuliert, wie es einem geht, auch natürlich, was man alles erlebt hat, dass das den Schaffensprozess beeinflusst bzw. beeinflussen sollte, weil als Interpret, der ich ja eher bin, du auch, natürlich, damit die Musik zum Leben erweckt wird, müssen wir eine Empfindung mitbringen oder eine Haltung oder einen Subtext. Es gibt viele Worte dafür. Aber wir können ja auch nicht privat in dem Sinne emotional werden, weil sonst können wir quasi unseren technischen Rahmen nicht mehr gewährleisten. Wie ist das beim Komponieren und beim Schreiben? Ist das ein bisschen dasselbe? Oder? Ja.
Also ich glaube schon, dass es Zustände gibt, in denen man sein kann, die eigentlich verbieten, dass man an dem konkreten Projekt gerade weiterarbeiten kann. Da muss man spazieren gehen oder meinetwegen die Kaffeemaschine entkalken oder so. Irgendwas findet sich dann schon. Das muss man ohnehin häufiger mal beim Schreiben. Ja, egal, was man schreibt, denken ist einfach krasse Arbeit. Das begreifen die meisten nicht. Und man muss dann raus, man muss was verändern. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich koche jeden Tag frisch. Also das klingt jetzt so, als ob ich jeden Tag da irgendwie einen Haufen grünes Zeug liegen hätte und ein halbes Kalb oder irgendwie sowas. Überhaupt nicht. Also manchmal ist es auch einfach nur in den Schrank greifen und irgendwas rausholen, aber das dann frisch zubereiten. Und in der Zeit höre ich vielleicht Radio oder Musik, aber in der Zeit arbeite ich nicht. In der Zeit bin ich ganz woanders und da mache ich nur das. Und danach esse ich und beim Essen versuche ich möglichst auch nicht jetzt irgendwie wieder in meinen Notizen zu sein und weiterzuschreiben. Das ist dann kein wahnsinnig langer Zeitpunkt, weil ich ja kein fünfgängiges Menü koche, sondern irgendein Pasta-Gericht oder sowas. Aber das ist die Auszeit, die ich eigentlich fast jeden Tag mir gönne und die mir auch wirklich wichtig ist. Also es gibt Möglichkeiten, sich selbst ein bisschen zu regulieren, was diese Zustände betrifft. Und ich kenne die so gut, weil ich manchmal einfach Hangover. Also ich komme auch in Situationen in meiner Überforderung und in meiner Überarbeit und manchmal auch in einem Ohnmachtsempfinden, in das man in so einer politischen Arbeit auch mal gerät, wo so eine Mischung aus Verzweiflung und Wut gärt. Und das ist etwas, was ich in meinen Arbeiten nicht zeigen möchte. Also wenn ich es zeigen wollte, würde ich es so zeigen und als solches ausstellen. Ja, dann würde ich dem Musik geben oder Text geben und sagen, so, das ist jetzt gerade der Status quo. Ich will aber für etwas schreiben, immer, auch in der Musik. Ich will für etwas sein, ich will für Menschen kämpfen mit meinen Texten und an etwas glauben. Und wenn ich das aktuell situativ zu verlieren drohe, dann kann ich in dem Moment nicht weiterschreiben. Und das ist gelegentlich, also ist bei mir nicht so ein Riesenproblem, weil ich diese Grundhaltung wirklich völlig unzerbrüchlich habe oder unverbrüchlich. Also die ist auf jeden Fall tief und die ist auch resilient. Also wir hatten vorhin in der Pause kurz über das Wort Resilienz gesprochen. Die bleibt irgendwie da, die ist relativ unangreifbar bei mir. Ich will diese Kraft auch haben, für etwas zu sein. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht das genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn man eigentlich kurz vor dem Zusammenbruch ist, weil man in der Sache verzweifelt ist, weil die Zeit nicht mehr reicht und weil man weiß, man wird Leuten, Projekten, Fristen nicht mehr gerecht werden können. Irgendwas bleibt jetzt übrig, damit ich wenigstens eins fertig kriege. Ja, und das ist bei mir zum Beispiel phasenweise so, dass meine Freunde darunter, ich weiß gar nicht, ob die so darunter leiden, aber ich entschuldige mich dann immer bei ihnen und dann lachen sie, ja, weil sie das schon von mir kennen. Die sind da sehr geduldig, aber ich will das eigentlich gar nicht, dass sie geduldig sein müssen. Und das heißt, wir zahlen alle einen Preis für den Wahnsinn, den wir da treiben. Ja, das ist einfach so. Und ich habe gerade auf LinkedIn einen durchaus klugen Kommentar von einem Psychologen gelesen, der sagte, es ist ja so, dass in unserer aktuellen Welt es zu den Etiketten, die man sich anheftet, gehört, dass man jetzt auch noch einen Burnout gehabt hat. Damit schmückt man sich. Und danach schreibt man ein Buch darüber, wie man wieder rausgekommen ist.
Und dann ist jeder Coach.
Ja, genau. Und ich meine, das ist natürlich in dem Zynismus, da ist ja was dran. Ich kann das ja nicht vom Tisch wischen. Ich habe auch, nachdem meine Frau gestorben ist und ich sie 14 Monate begleitet habe, darüber geschrieben und geredet. Das ist meine Art, mit den Dingen umzugehen. Das ist meine Art, in die Katharsis und in die Heilung zu gehen. Also insofern halte ich das nicht grundsätzlich für blödsinnig, darüber zu reden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir müssten als Gesellschaft viel mehr über das Scheitern und über den Schmerz und über Abschied reden, weil wir das nämlich tabuisieren eigentlich oder heroisieren. Ja, und ich glaube, wir müssten viel mehr daran tun, dass wir da eine gewisse Normalität reintun. Das ist übrigens auch ein Teil meiner kompositorischen Arbeit. Ich habe, glaube ich, 5-6 Jahre lang fast nur Projekte gehabt, wo es ums Sterben ging. Die kamen alle zu mir und ich habe immer gedacht, ja, passt schon, kann ich gut mit umgehen. Und als es bei mir soweit war, dass ich das in meiner unmittelbaren Umgebung erfahren habe, also erlebt habe, habe ich tatsächlich irgendwann auch mal gedacht, ja, ich war irgendwie ein bisschen vorbereitet. Ich habe mich damit jahrelang auseinandergesetzt und also das heißt nie, dass man weiß, wie das geht und dass man weiß, wie es einem danach geht und so. Das ist natürlich alles dann neu und auch nicht gut. Aber trotzdem habe ich mich dem halt nie verschlossen. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich habe mich dem nie verschlossen. Und ich glaube, dass eben auch mein Frust, mein Schmerz, meine Überforderung und ja auch gelegentlich der kurze Schritt in den Abgrund eines Burnouts oder was auch immer, ich kenne das, ne? Ich stehe da manchmal vor, das alles darf nicht ausreichen, um mich dazu zu bringen, zynisch zu werden in meiner Arbeit. Ich will das nicht. Ich will den Menschen zugewandt bleiben. Und ich will positiv bleiben und denen das auch vermitteln.
Was bedeutet es für dich, nichts zu tun?
Das ist unglaublich erstrebenswert und eins der größten Geschenke. Also ich habe jetzt im Sommer 4 Wochen Pause gemacht und die Entscheidung war wirklich mit meiner Partnerin zusammen, die auch Freiberuflerin ist und viel von dem teilt und kennt, was ich erzähle. Wir haben ganz klar entschieden, dass wir in ein Haus fahren, das wir schon kannten und wo wir wussten, dass sogar das Mobilnetz schlecht ist. Es gibt kein WLAN und es gibt ein schlechtes Mobilfunknetz. Und das war eine der Voraussetzungen, warum wir gesagt haben, das machen wir. Mhm. Wir wollten wirklich nicht in diesen Routinen bleiben und wir wollten nicht erreichbar sein für die meisten, denen wir das vorher auch gesagt haben. Das Netz war nicht so schlecht, dass man uns nicht erreicht hätte, wenn was geschehen wäre, aber wirklich, also E-Mails abrufen ging mal so gerade. Und das war gut, das war super. Und dann bin ich direkt am Anfang krank geworden, weil ich einfach total, also wirklich komplett drüber war. Es war auch einfach, eigentlich auch Schwachsinn, da noch mit dem Auto hinzufahren, so drüber, wie ich war. Und habe dann aber, das hat mir echt den Stecker gezogen. Und dann habe ich halt wirklich eine Woche, weiß nicht, 8 oder 9 Tage im Bett gelegen, gelesen und sehr, sehr viele Pfifferlinge geputzt. Das ist ja ohnehin kontemplativ. Ne? Mhm. Also dann machst du genau das. Mhm. Vielleicht hast du noch ein bisschen Musik dabei am Laufen und trinkst ein Glas Weißwein, alles gut.
Warum stehst du morgens auf?
Das frage ich mich immer wieder. Warum fangen die Tage nicht eigentlich erst später an? Also ernsthaft, was ist denn das für eine Konstruktion? Also ich versuche immer für die Menschen zu sein und derjenige, der sich diese Tagesabläufe ausgedacht hat, war nicht für die Menschen. Nein, ich stehe natürlich, also jetzt kommen wir gerade aus diesem Überforderungszusammenhang, darum ist der Morgen manchmal der heftigste Teil des Tages. Aber nee, ich bin nicht so ein Stehaufmännchen, was raushüpft und sagt, toll, lass uns die Welt retten, sondern ich denke, ach, schon wieder. Und dann fange ich halt an. So, und ich fange aber halt an. Ja, und
aus Pflichtbewusstsein?
Nee, ja, natürlich auch. Also wenn ich eine Frist habe, dann muss die halt weg und ich will das auch nicht romantisieren, ja. Also das ist, vieles ist einfach Quatsch und Unsinn und unschön. Und meinen Studis versuche ich immer auch zu verdeutlichen, wenn ihr Freiberufler werdet, dann macht euch klar, dass mindestens 1/3 eurer Jahresarbeitszeit für Buchhaltung und Bürokratie drauf geht. Und das ist nicht das, was ihr wolltet. Und das macht mich auch wirklich fertig und da bin ich wirklich akut dabei, auch zu gucken, wie ich das loswerde. Also das wegzuorganisieren, ja, also zu delegieren und ich bin überhaupt nicht gut im Delegieren. Aber nee, ich, sobald ich über die Inhalte nachdenke, bin ich wieder scharf geschaltet. Es ist wirklich so, und das fängt ja auch sofort an. Also ich gucke dann relativ früh in meine Nachrichten und ich kriege ja irgendwie 120 Newsletter am Tag, was totaler Schwachsinn ist. Das Gute ist, viele davon kann man direkt löschen. Und nachdem man die Überschriften studiert hat und dann weiß ich aber schon wieder, wo sich es gerade weiter dreht. Und ich merke in dem Moment wieder schon, dass ich daran ja totalen Anteil nehme und dass mich das triggert und dass ich das jetzt auch verstehen will und dass ich vielleicht jemandem darüber berichten muss oder, was bei mir ja durchaus auch vorkommt, dass ich eine Situation herstellen muss, wo ich Leuten die Angst davor nehme, also indem ich es erkläre. Ja, und einordne und kontextualisiere. Das ist gar nicht mal so ein kleiner Teil meiner Arbeit, dass ich in Vorträgen und in Workshops und in Webinaren und so mit Leuten spreche und denen auch einfach Angst zu nehmen versuche, weil ich glaube, das habe ich euch vorhin auch mit Überzeugung gesagt, ich habe keine Angst vor KI, ich habe allerdings Angst vor Schwarmdummheit und deswegen versuche ich mit Menschen zu sprechen und sie ein bisschen aus der Dummheit rauszuholen.
Aber ist das auch etwas, was dich, jetzt nehmen wir mal den Aspekt der Schwarmdummheit kurz heraus, dich per se erfüllt, sagen wir mal, Wissen zu kommunizieren, ja, zu sehen, dass das dein Gegenüber oder die Menschen im Allgemeinen, die Gesellschaft im Allgemeinen weiterbringt?
Ach, ich hoffte, dass das so wäre, dass ein paar Dinge, die ich tue, irgendwas auf dieser Welt weiterbringen. Das weiß ich immer gerade gar nicht so genau. Und ihr habt mich ja vorhin gefragt, ob ich glaube, dass ich mein Lebensziel erreicht habe oder irgendwie sowas in der Art. Also abschließend ist das wohl noch nicht so, da darf noch was kommen, aber tatsächlich in dem Moment, als ihr mich das gefragt habt, habe ich drüber nachgedacht und habe zum ersten Mal seit langer Zeit irgendwie so einen Moment gehabt, wo ich dachte, ach ja, weißt du, eigentlich bewiesen hast du alles. So, und das ist natürlich kein schlechtes Gefühl. Das ist aber ein Gefühl, was nur mir gegenüber rechtfertigt, den Wahnsinn zu treiben, den ich treibe. Und ich glaube tatsächlich schlussendlich, wenn ich drüber nachdenke, was ich eigentlich erreichen will, reicht es mir nicht, selbstzufrieden zu sein, sondern ich möchte was bewegen. Mhm. Und deswegen ist es eben auch, das Buch geschrieben zu haben, der Versuch, die nächste Eskalationsstufe zu erreichen. Ja? Also die nächste Sichtbarkeitsstufe oder so. Und das Ding ist ja auch, ich habe eben keinen Doktortitel, also muss ich wenigstens eine Monographie haben, dann darf ich auch Experte sein. Ne? So ist einfach so einfach in unserer Welt. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil Expertise hat ja nichts damit zu tun, ob man Bücher schreibt, sondern die könnten einem zum Beispiel auch andere Experten attestieren. Und da habe ich üblicherweise gar nicht so große Probleme mit, dass mir das attestiert wird. Und ich nehme das übrigens auch gar nicht auf die leichte Schulter. Also ich befrage mich ständig darauf, ob ich mich eigentlich zur Technologie der KI zum Beispiel überhaupt in einem bestimmten Umfang oder über einen bestimmten Umfang hinaus äußern sollte. Und wenn ich merke, da ist so eine Grenze meines Selbstvertrauens oder meines Wissens, dann kläre ich das ab. Dann spreche ich mit einem der vielen Professoren, die ich kenne, die das eben betreiben und frage den, sag mal, schätze ich das eigentlich richtig ein? Kann man das so sagen? Und nicht immer, aber oft sagen die, ja klar. So, ja. Und das Ding ist eben, dass wir in dieser merkwürdig formalisierten Welt der Experten, ich meine, ich bin ja viel auf LinkedIn unterwegs und ich habe mich noch nicht dazu durchringen können, jetzt in mein Profil reinzuschreiben, ich sei Speaker und einer der Top 10.000 Experten für Bauchfett oder keine Ahnung. was für ein Scheiß. Also so muss ich nicht rumlaufen. Ja, also entweder es geht über die Inhalte oder wir lassen es sein.
Ja, das ist ja gerade, weil solche Begriffe wie Experte ja auch nicht geschützt sind.
Ja.
Das ist dann bei anderen Begriffen wieder anders. Ne? Ja. Also deswegen, aber ja, sei es drum.
Matthias, stell dir vor, eine gute Fee kommt und sagt, dass du einen Wunsch frei hast. Welcher wäre dieser?
Darf das ein komplizierter Wunsch sein?
Alles, was du willst. Es ist die Fee.
Ja, also ich glaube schon, dass auf Platz 1 meiner Wünsche irgendwie sowas wie wirklich eine unangreifbare Gesundheit wäre, weil ich in meiner Umgebung schon mitkriege, dass ich in einem Alter bin, ich bin jetzt zweite Hälfte der 50er, wo es anfängt oder zum Teil auch zu Ende geht. Und das hat mich bislang im Wesentlichen verschont, aber das ist schon so ein Ding. Und wenn ich das safe hätte und mir vielleicht als erstes wünschen würde, dass ich 3 Wünsche habe, ne? Ihr kennt ja den Trick, dann würde ich tatsächlich noch hinterher schieben, dass ich natürlich für mein echtes Lebensglück mir wirklich wünschen würde, ich könnte wieder so Geige oder Gitarre spielen, wie ich das mal konnte. Das ist vorbei und das wird auch nicht zurückkommen. Und das ist schmerzhaft, weil das hat mir außerordentlich viel bedeutet. Und ich habe da außerordentliches Glück drin gefunden. Und wenn man das aber nicht praktiziert, dann behält man das nicht. Das ist ja wiederum genau das Thema meines Buchs. Ja? Wenn wir es nicht praktizieren, dann also use it or lose it. Ja. Wir müssen gesellschaftlich Entscheidungen treffen, es beizubehalten. Und ich kann davon ein schlecht bezahltes Lied singen, was es bedeutet, wenn man es nicht beibehält.
Lieber Matthias, es war ein sehr berührendes, reiches, aber auch inspirierendes Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke euch fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Sie hörten Let's Talk Why, der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre. Von und mit Christoph Engel und Alessandro Limentani. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Und folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram, um keine Folge zu verpassen.